Alle reden vom verregneten Sommer. Und wir erleben heute solch einen herrlichen Sonntag. Wie teuer ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden. Wir wollen miteinander das schöne Lied singen von Philipp Spitta. Freuet euch der schönen Erde, 510. Freuet euch der schönen Erde, denn sie ist wohl wert der Freude. 510. Wir wollen beten. Du herrlicher himmlischer Vater, wir wollen dir danken über der ganzen Freude dieses Morgens, über all dem Schönen, das deine Güte und deine Liebe uns schenkt. Wie versorgst du uns? Wie umgibst du uns mit Gutem? Wie reich werden wir beschenkt? Und doch fehlt uns so oft der Blick in dein großes Herz, dass wir deine erbarmende Liebe richtig erkennen, dass wir verstehen, wie du uns suchst und wie du uns nachgehst. Wir wollen dir danken, lieber Herr, für deine wunderbare Vergebung, wo wir auch jetzt bei dir alles ablegen dürfen, was uns belastet, was uns anklagt, wo wir dir ungehorsam waren. Schuld, die uns Leid ist, vergib uns, lieber Herr. Mach du alles neu in unserem Leben. Und so wollen wir dir jetzt auch in der Stille alles bringen, was uns belastet. Wir danken dir, Herr, dass du Gebet erhörst. Amen. Solveig Krieger und Jörg Günther, die spielen uns nun von Vivaldi den dritten Satz dieses Konzerts. Schlagen Sie bitte in Ihren Bibeln Psalm 74 auf. Im Gesangbuch steht dieser Psalm nicht. Aber heute, an dem Sonntag, an dem wir nach einer alten Tradition an das Volk Israel ganz besonders denken, passt dieser Psalm vom entweihten Heiligtum, Psalm 74. Wir lesen miteinander die Verse 1 bis 9. Wir lesen sie miteinander laut, wer eine Bibel dabei hat. In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 587. Gott, warum verstößest du uns für immer und bist so zornig über die Schafe deiner Weide? Gedenke an deine Gemeinde, die du vor Zeiten erworben und dir zum Erbteil erlöst hast, an den Berg Zion, auf dem du wohnest. Richte doch deine Schritte zu dem, was so lange Wüste liegt. Der Feind hat alles verheert im Heiligtum. Deine Widersacher brüllen in deinem Hause und stellen ihre Zeichen darin auf. Hoch sieht man Äxte sich heben, wie im Dickicht des Waldes. Sie zerschlagen all sein Schnitzwerk mit Beilen und Hacken. Sie verbrennen dein Heiligtum, bis auf den Grund entweihen sie die Wohnung deines Namens. Sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie ganz unterdrücken. Sie verbrennen alle Gotteshäuser im Lande. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner ist bei uns, der etwas weiß. Ich lese jetzt allein weiter und nachher ab Vers 18 lesen wir wieder miteinander. Ach Gott, wie lange soll der Widersacher noch schmähen und der Feind deinen Namen immerfort lästern? Warum ziehst du deine Hand zurück? Nimm deine Rechte aus dem Gewand und mach ein Ende. Gott ist ja mein König von alters her, der alle Hilfe tut, die auf Erden geschieht. Du hast das Meer gespalten durch deine Kraft, zerschmetter die Köpfe der Drachen im Meer. Du hast dem Leviathan die Köpfe zerschlagen und ihn zum Fraß gegeben, dem wilden Getier. Du hast Quellen und Bäche hervorbrechen lassen und ließest starke Ströme versiegen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Du hast dem Land seine Grenze gesetzt. Sommer und Winter hast du gemacht. Wir denken daran, wie Israel auch diesen Psalm betet, dort an der Klagemauer. Herr, wann wirst du Israel wieder zu Ehren bringen? Und wir lesen miteinander von Vers 18 bis zum Schluss. So gedenke doch, Herr, wie der Feind schmäht und ein törichtes Volk deinen Namen lästert. Gib deine Tauben nicht den Tieren preis, das Leben deiner Elenden vergiss nicht für immer. Gedenke an den Bund, denn die dunklen Windel des Landes sind voll Frevel. Lass den Geringen nicht beschämt davongehen. Lass die Armen und Elenden rühmen deinen Namen. Mach dich auf, Gott, und führe deine Sache. Denk an die Schmach, die dir täglich von den Toren widerfährt. Vergiss nicht das Geschrei deiner Feinde, das Toben deiner Widersacher wird je länger, je größer. Wir hören ein Zwischenspiel, eine Melodie von César Franck. Wir singen jetzt noch einmal diese Bitte um den Shalom, das wichtigste Wort für Israel, den Frieden. 433. 433. Hebenu Shalom.
Hebenu Shalom Alechem, erstmal Hebräisch, dann Deutsch und dann nochmal Hebräisch.
Wir singen noch 565. Herr, wir bitten, komm und segne uns. 565. Ich möchte heute und die nächsten beiden Sonntage vom König Josia predigen. Da steht 2. Könige 22, das ist Seite 412 in den Bibeln in ihren Reihen, 2. Könige 22, und zwar die ersten beiden Verse. Heute möchte ich vor allem davon reden, was ich aus der Bibel zu erkennen meine, nämlich, dass seine Mutter einen großen Einfluss auf ihn hatte. Die Mutter hieß Jedida, und Jedida heißt auf Deutsch so viel wie Liebling oder Schnucki-Schätzchen oder Mausi-Affe oder wie Sie ihn nun wollen. Also dann können Sie es auch behalten, wenn Sie da nochmal drankommen, was Jedida heißt. 2. Könige 22. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Bozkat. Und Josia tat, jetzt kommt etwas, was ganz selten in Königsbüchern steht, was dem Herrn wohlgefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters Davids und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Es bleibt mir unvergesslich, wie vor vielen Jahren drüben im Gemeindehaus Manfred Hausmann eine Dichterlesung hielt. Und er erzählte da von einem Stück, das aufgeführt wurde, einem Theaterstück, zu dem der große Komponist Ludwig Roselius die Bühnenmusik gemacht hatte. Die Tochter dieses berühmten Komponisten ist ja seit vielen Jahren unsere Gemeinde, auch heute in unserem Gottesdienst, eine treue Stütze in unserem Chor. Und da saßen sie nachher noch zusammen mit den Schauspielern, wie das so zu gehen pflegt, in einer Kneipe, und die Schauspieler drängen sich dann um die Literaten und sagen, wie habe ich denn meine Rolle gespielt? Und Hausmann erzählt und sagt, die spüren, wie vergänglich die Eindrücke sind, und sie lechzen nach Anerkennung, nach Bewunderung, nach Beifall. Und ganz zum Schluss kommt einer zu mir her, und so erzählt Hausmann und sagt, wie habe ich denn meine Rolle gespielt? Ich hatte doch alle durchgesprochen. Wo kam der denn vor? Er besinnt sich, er will ihn nicht kränken und nicht fragen, was war denn deine Rolle? Er sagt, ja, der andere, mit dem Spielleiter habe ich Streit, der sieht das ein bisschen anders, aber ich habe das ganz bewusst so gespielt, meine Rolle. Und da fällt Hausmann plötzlich ein, richtig im zweiten Bild, da stand bloß im Textbuch ein Herr, in Klammer, geht vorüber, Klammer zu, das war alles. War die ganze Rolle. Und er sieht noch einmal richtig, da kam ein junger Mann auf die Bühne, der lehnt sich so an einen Laternenpfahl. Dann zieht er die Hand aus der Hose, dann guckt er auf die Uhr und dann läuft er plötzlich in die Dunkelheit davon. Zuerst wollte er lachen. Ach, das kann doch nicht wahr sein, dass das den Schauspieler interessiert, wie er seine Rolle gespielt hat. Da war doch eine Bagatelle, ist doch im Programmheft überhaupt nicht erwähnt. Und dann schreibt Hausmann, wie er das in die Sammlung Kleine Begegnung mit großen Leuten aufgenommen hat. Und das ist die letzte Geschichte in diesem Buch. Ich habe diesen Mann bewundert, wie der seine winzige, seine unbedeutende Rolle spielt, mit welchem Ernst, mit welcher Hingabe und wie ihm das wichtig war, das richtig zu machen. Und das ist eine Frage an uns, mit welchem Einsatz, mit welcher Hingabe spielen wir unsere Rolle? Zuerst einmal die Frage, welche Rolle spielen wir überhaupt? Ich weiß nicht, welche Rolle Sie spielen. Aber das ist ja bei uns im Leben so, dass wir alle von einer ganz großen Rolle träumen. Also ich kenne Sie jetzt da nicht genau, wir haben mit den meisten noch nie drüber geredet. Aber ich weiß ja, wie das bei uns allen ist. Wir haben solche Gedanken, was wird das einmal, wenn ich eine ganz wichtige Aufgabe, die meine Sehnsüchte erwidert, wenn ich die begleiten darf, das wäre doch toll. Denk an einen unserer jungen Leute, wie der sein Abi gemacht hat und ich fragte, was kommt jetzt? Ich dachte, was will er studieren? Dann sagte mir ganz ruhig, ich werde Professor. Er sagte, du musst doch mit was anderem zuerst anfangen, du musst zuerst Lehrer werden oder Philosoph oder irgendwas und dann vielleicht kannst du dann noch... Nein, ich werde gleich Professor. Vielleicht sagt es nicht jeder so unerschrocken und nicht so ungeniert. Aber im Herzen ist die Sehnsucht da, ich will doch in meinem Leben auch die große Rolle spielen. Und das sind ja die ganz großen Verwundungen und die Schmerzen und die Brüche und die Verwerfungen in unserem Leben, wenn wir diesen Job nicht erreichen, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben, wenn wir versagen, wenn wir das Vertrauen nicht rechtfertigen, das in uns gesetzt wird, wenn wir scheitern im Leben, wenn wir auf einmal eine Prüfung nicht schaffen, das war doch unser Traum, da hing alles dran. Ich verstehe, dass man an diesem Ziel wirklich zerbrechen kann. Und deshalb habe ich heute diese Frau ausgesucht, diese Jedida. Da. Dann sagen Sie, die hat doch eine große Rolle gespielt. Ja, die hat eine große Rolle gespielt. Sie war Königsfrau. Keinem von uns ist dieses Glück beschert. Das ist ein hohes Amt, Frau des Königs von Juda zu sein. Aber jetzt müssen wir einmal Zeit haben, um das ausführlich zu lesen, was da steht im Kapitel davor. Ihr Mann war ein Scheusal. Schlimmer, als es wahrscheinlich irgendjemand von uns je passiert ist. Eine ganz furchtbar grässliche Ehe hat sie, dieser Amon. Dieser Amon läuft in der Spur wieder seines Vaters, es war der König Manasse, der sehr lange in Israel König war. Und wenn man mal das Register ansieht, im Kapitel davor, was der Manasse alles getan hat, er hat im Vorhof des Tempels zwei Altäre bauen lassen für die Sonnengötter Assyriens. Er hat dieses grässliche Sexsymbol der Astarte ausrichten lassen. Wahrscheinlich waren Tempelprostituierte sogar in den Tempel eingekehrt. Er hat das Horoskop geholt, sich aus dem Vogelgeschrei. Er hat Geisterbeschwörer angekündigt. War alles der Opa. Und der Ehemann von dieser Jedida macht genau das alles mit, was der Vater vormacht. Steht ja im Chronikbuch noch, dass der Manasse am Ende seines Lebens sich bekehrt hat. Aber offenbar hat diese Bekehrung nicht auf den Sohn durchgeschlagen. Sondern die Spur der Gottlosigkeit war so grausam und so furchtbar. Das heißt im Kapitel davor von diesem Manasse, er vergoss in Jerusalem sehr viel unschuldig Blut, bis aller Orten voll ward. Eine ganz grässliche Rekordserie von Bosheit, von Gemeinheit, von Übeltat, von Verbrechen, einer Schurkerei von vorn bis hinten. Und die Jedida steht da mittendrin. Es ist mal wichtig, dass man das zuerst hört. Es gibt ja viele Dinge im Leben, die wollten wir ändern. Wie gerne wären wir Menschen, die die ganze Welt verändern würden. Und wir können es nicht, weil die Verhältnisse des Bösen zu mächtig sind. Wir kennen die Realität des Teufels und wir uns blockiert. Und nach allem, was wir aus der Bibel wissen, war die Jedida eine treue, gläubige Frau und sie kann auch nichts machen. In der Ehe ist ja merkwürdig, dass man sich nicht erziehen kann und dass nichts rauskommt. Ist noch nie gelungen, dass man der Ehe erziehen kann. Wenn es bei Ihnen gelungen ist, dann gratuliere ich Ihnen, aber Sie wären vielleicht fast die Ersten. Man lässt sich in der Ehe nichts mehr sagen, man verbockt sich erst recht. Darum kommen ja die Spannungen in der Ehe oft so. Und die Jedida steht da drin in diesen unlösbaren Verhältnissen. Und was kann sie denn tun? Und dann erzieht sie ihr Kind. Sie ist Mutter. Und als ihr Ehemann nach 2 Jahren Königsamt plötzlich von einem Putsch ermordet wird, kommt ihr 8-jähriger Sohn Josia ins Amt. Und auf einmal wird offenbar, was diese Jedida geleistet hat. Etwas Hochpolitisches, etwas Grandioses, etwas Weltveränderndes. Sie hat sich als Mutter um ihren Sohn gekümmert und da ist was Gutes rausgekommen. Ich finde das so toll, wie das die Bibel in dieser ganzen Königsgeschichte erzählt. Sie hat einfach einen Einfluss ausgeübt und sie hat es fertiggebracht, dass die ganzen schrecklichen Spuren des Vaters sich nicht im Charakter des Sohnes fortprägen können. Gibt's was Größeres? Sie macht sonst gar keine andere Geschichte, ob das damals zu dieser Zeit, als sie lebte, überhaupt erkannt und bewundert wurde. Nein, man darf sogar fest annehmen, die Leute haben gedacht, ach, die Jedida ist eine unbedeutende Frau, die ist ja so das Heimchen mit dem Herr, die macht auch nicht viel, bei der Repräsentation kommt nichts und die Zotenwitze, da hat sie auch nicht mitgelacht bei den großen Banketts und da war auch nicht die große Dame von Welt. Aber das, was Gott aus einem Leben macht, und so wird es auf einmal, dass bei seiner großen Frau, die in einem hohen, einflussreichen Amt stand, plötzlich für uns Jahrhunderte später die kleine Rolle, die unbedeutende Rolle, die verachtete, die übersehene Rolle plötzlich ganz wichtig wird. Ein riesiger Dienst, ein riesiger Dienst. Welche Rolle spielen wir? Also wir haben in unserem Leben sicher auch große Rollen und kleine Rollen. Wir haben Verpflichtungen in der Familie, wir haben im Freundeskreis Verpflichtungen, im Beruf, in der Öffentlichkeit. Welche Rollen spielen wir und wie kriegen wir das jetzt hin? Ich möchte noch mal da kurz stehen bleiben. Die Jedida hätte ja auch sagen können, warum nicht? Ich muss mit aller Gewalt meinen Einfluss benutzen. Überschätzen wir oft nicht unsere Möglichkeiten? Was hätte sie machen können? Heute ist ja eine Zeit, wo man alles von der Resolution erwartet oder von den großen Demonstrationen oder ich habe dagegen protestiert, als ob das die Welt schon einmal verändert hätte. Vielleicht hat die Jedida auch protestiert, aber wir wissen doch das Verhalten, was wir mit dem Munde tun. Was können wir denn überhaupt leisten? Wie verändern wir die Verhältnisse? Und diese Jedida hätte ja überhaupt sich verstecken können und sagen können, ich kann mit meinem Leben nichts machen. Und dann wäre sie untätig geworden. So wie wir es oft machen und sagen, wir leben in einer gottlosen Zeit und in unserer Zeit kann man gar nichts mehr tun. Es ist eine böse Zeit und da muss man eben mitheulen mit den Wölfen und man muss sich anpassen. Wie oft lähmt uns dies, dass wir uns nach den anderen ausrichten, nach dem, was heute Mode ist und was in unserer Zeit herrscht. Bei der Jedida war es ganz anders. Sie steht vor ihrem Gott. Und da sucht sie bloß eine Aufgabe, wo kann ich etwas wirken? Und dann wird der noch so kleine Dienst meines Lebens plötzlich bedeutsam. Ist Ihnen das jetzt plötzlich klar, dass das heute ein Gespräch sein kann? Ein Besuch, den Sie machen? Eine Liebe, die sie einem kleinen Kind geben. Und das, was so wichtig ist, das können Sie die ganze Bibel hindurch verfolgen. Nicht unsere Taten machen Gott groß. Das ist ja der Unsinn der Möncherei, dass wir meinen, wir müssen große Taten für Gott tun. Gott ist doch gar nicht darauf angewiesen. Nicht wir machen Gott mit unseren Taten groß, sondern Gott macht unsere Taten groß. Unsere ganz alltäglichen Verrichtungen und Dienste. Und ich könnte es Ihnen jetzt an jeder großen Gestalt der Kirchengeschichte zeigen, dass jedes Mal das gleiche Geheimnis war. Ganz schlichte Leute des Durchschnitts, unbedeutende Leute, die vor Gott lebten und Gott machte ihre ganz geringen Taten groß. So ist doch die Diakonie groß geworden. Die schlichtesten Frauen, die sich bloß den Kranken hingegeben haben, da wurde ein Zeichen der Liebe daraus. Jetzt ist bloß die Frage, haben Sie das in Ihrem Leben auch? Dass Sie sagen, ja, ich bin eigentlich bloß in meinem Beruf, das ist meine kleine Umwelt und ich habe meine Familie und die Familienangehörigen und da herrscht da Streit und Spannung. Genau dort will Gott Sie segnen. In Ihren ganz natürlichen Verpflichtungen, in Ihrem Berufseinsatz, in Ihren Diensten. Das wird mir immer groß an Jesus. Jesus hat gar nicht das Außerordentliche gesucht. Jesus hat nur 3 Jahre seines Lebens genommen und hat die ganze Gegenwart Gottes hineinleuchten lassen. Ob es dann ein Gespräch am Brunnenrand war oder ob es an der Zollschranke war, mit irgendeinem schwierigen Menschen ein paar Worte gewechselt, aber die Gegenwart Gottes war darin. Und so kommt es plötzlich bei dieser Jedi da, dass sie in einer ganz schwierigen Zeit, in einer ganz bösen Zeit, ganz simpel bloß durch dieses Amt Mutter zu sein, etwas wirken kann, das in seinem Ausmaß und in seiner Größe für die ganze Geschichte des Volkes Israel nicht gesehen werden kann. Jetzt können Sie es falsch machen und sagen, ja, ich bin ja auch so traurig, dass Gott mir das Amt der Mutter versagt hat. Ich bin Single oder so. Und wieder äffen Sie nur andere nach. Wissen Sie, dass Gott in Ihrer ganz speziellen Lebensführung einen großen Segen für jeden Einzelnen bereit hat, der ihm vertraut, der sich von ihm leiten lässt und der dazu benutzt wird, dass er die Spur Gottes in unserer Welt legen kann. Es sind die unscheinbaren und unbedeutenden Rollen, die wir spielen, ob wir nun in der Familie sind oder ob wir allein durchs Leben gehen, aber das ist doch entscheidend wichtig, dass Gott einen irdischen Platz mit seinen ganz geringen Verpflichtungen ganz groß und wichtig macht. Gottes große, mächtige Kraft in ganz geringen Diensten. Und auch das Letzte, es kommt viel dabei heraus. Bei dieser Mutter Jedi da war es ein König, aber das hat man in Juda, in Jerusalem schon lange nicht mehr unter Schrift sagen können, der von dem Herrn nicht wich, weder zur Rechten noch zur Linken. Der tat, was dem Herrn wohlgefiel. Das Allergrößte, wenn ein Mensch dorthin geführt wird, nachdem in Jerusalem diese grausamen Missstände waren, wir werden es am nächsten Sonntag noch hören, wie Josia das als junger Kerl ohne Absicherung mutig wagt, konsequent Gott nachzufolgen und auch andere auf diesen Weg zu führen. Nur ein schlichter Dienst und Gott hat das Gelingen geschenkt. Wir können von uns her keinen Menschen bekehren. Aber wir können uns hineingeben in diese Aufgabe, dass Gott etwas daraus macht. Wichtig ist, dass wir unsere kleinen Rollen sehen. Wir sind alle verführt und träumen von den großen Aufgaben, von dem, was in die Augen springt. Wir sind abhängig von dem, was die anderen loben, was die anderen sehen. Dabei ist es immer so, dass vor Gott vielleicht die verborgenen Dinge gerade die großen sind. Ich habe oft entdeckt im Leben, das, was ich um ein Haar übersehen hätte, war am Ende das Wichtigste. Und so wächst ein Josia heran unter dem Einfluss seiner Mutter. Gibt es in ihrem Leben auch solche Spuren? Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. So ein provozierendes Wort, weil wir natürlich viel tun können ohne Jesus. Wir können ganze Terminkalender vollschreiben, bis nichts mehr reinpasst. Aber Jesus hat ja von Taten gesprochen und nicht von Terminen. Taten sind ja, die wirklich etwas verändern. Taten sind Dinge, die in der Ewigkeit noch von Bedeutung sind. Ist da in Ihrem Leben auch was drin? Dass Sie sagen, doch, das ist wunderbar. Ich darf anderen Menschen etwas bedeuten. Nicht, weil ich mir was einbilde, sondern weil Gott in seiner großen Güte was schenkt, was ganz unverdient ist. Und das wird uns in der Bibel erzählt bei einer Frau, die fast in einem gescheiterten Leben sich durchkämpft, in einer ganz schwierigen Ehe. Keiner von ihnen steht an einem Platz, wo Gott nicht durch sie hindurch viel und großen Segen wirken will, bedeutsam sein will, bedeutsam, Gott will bedeutsam werden in ihrem Leben. Ich denke noch einmal an die Weihnachtsgeschichte, die Maria, wer war die Maria? Und Gott benutzt sie als Mutter Jesu. Da waren die Hirten auf dem Felde, verachtete Menschen. Sie werden die ersten Verkündiger des Evangeliums. Christen brauchen sich nichts einbilden, als ob sie in der Welt irgendetwas Besonderes bedeuten würden. Oft ist es ja richtig witzig, wie Christen große Sprüche machen, was sie alles wollten. Und dabei schreit die Geschichte der Christen gen Himmel. Über den ganzen Versäumnissen, über den Fehlern, den Übeltaten. Aber es gibt eine Segensgeschichte, wo Menschen sich öffnen und sagen, Jesus, deine Kraft vollendet sich in meiner Schwachheit. Ich nehme dich jetzt beim Wort. Du hast im Leben von sündigen Menschen deine Geschichte geschrieben. Ich möchte, dass mein Leben nicht umsonst gelebt wird. Jeder Tag, jede Woche meines Lebens soll deinen Ruhm verkündigen. Und ich will Großes für dich wirken. Man muss in unserer Zeit sehr aufpassen, weil unsere Zeit auch bei uns Christen sehr voll ist vom christlichen Geschrei, das man mit dem Mund macht. Zum großen Prediger Spurgeon erzählte man, eine Frau hätte sich unter seinen Predigten bekehrt. Dann hat er gesagt, an was merkt man denn das? Es war eine Hausgehilfin. Und die anderen erzählen gesagt, seitdem sie bekehrt ist, kehrt sie auch unter der Matte. Es wird in unseren Zeiten viel Sprüche gemacht. Es wird viel frommes Gerede gemacht. Ist das denn wirklich echt? Und kommt das denn wirklich von Herzen? Wir haben heute Israelsonntag. Wenn es Gott nicht deutlicher demonstrieren könnte, als an seinem Volk der Juden, nicht, dass du mehr bist als die anderen Völker. Nicht, dass du größer bist. Nicht, dass du intelligenter bist, sondern weil ich dich geliebt habe. Und ich will Ihnen das einfach zusagen, dass Gott sie braucht, wo sie die geringe Rolle in ihrem Leben mit ganzer Hingabe spielen. Und sagen, ich bin froh, dass Gott mir so viel Ämter gibt, so viel Aufgaben, unter schwierigen Menschen, in schwierigen Zeiten, wo ich fragen darf, Herr, was willst du? Und wo darf ich dir dienen? Es ist ein unglaubliches Geheimnis, dass der ewige, große Gott mit seiner ganzen Macht nichts lieber will, als in geringen, fehlsamen und schwierigen Menschen seine ganze Herrlichkeit offenbaren. Und dann will er viel bleibende Frucht auch bei ihnen wirken. Amen. Wir singen 495, die Verse 1 bis 5. Das ist eins der wenigen Lieder, die mit unserem Berufsalltag sich auseinandersetzt, mit unseren Pflichten in der Öffentlichkeit. Johann Hermann beschreibt das in einer sehr schwierigen Zeit, in der Zeit der völligen Katastrophe unseres deutschen Volkes im Dreißigjährigen Krieg, als alle öffentliche Ordnung zusammenbrach. Herr, ich will doch dir treu sein in den kleinen Diensten des Lebens. 495, 1 bis 5.
Thank you.
Ich möchte noch was lesen, bevor wir beten. Unsere russische Großfürstin, die Herzogin Vera, hat ja so das Lied geliebt von Hedwig von Redern. Sie hat es als Traktat dabei gehabt, auch in russischer Sprache, um es in Petersburg auf der Straße zu verteilen. Aber vielleicht können es nur Christen richtig verstehen. Du stehst am Platz, den Gott dir gab, dem Platz, den er dir zugedacht. Dort nur bleibt er dein Schild und Stab. Dort gibt er Frucht, dort wirkt er Macht. Will er dich segnen, sucht er dich, nicht in der ganzen weiten Welt. Er sucht dich nur an deinem Platz, dem Platz, wo er dich hingestellt. Bleib auf dem Platz, den Gott dir gab, und halte da in Treue aus. Ist es ein Kreuz, steig nicht herab. Ist Schmelzerglut, weich ihr nicht aus. Blick auch nicht seufzend rechts und links. Scheint er verborgen, irdisch, klein, auf diesem Platz, den Gott dir gab, will er durch dich gepriesen sein. Was du versäumst an deinem Platz, auch wenn es niemand ahnt und sieht, das bringt um einen Segenschatz. Vielleicht ein gottgeliebtes Glied, bedenk's, den Platz, den Gott dir gab, kann niemand füllen als nur du. Es ist nicht gleich, ob du dort stehst, denn gerade dich braucht er dazu. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du uns das neu groß machst. Die Treue im Kleinen, die unnützen Worte, die wir oft reden, die Begegnungen, die wir heute haben, die Menschen, die uns über den Weg gehen, die Kranken, um die jetzt unsere Gedanken kreisen, die Leute, die bei uns im Haus und in der Nachbarschaft wohnen, der da neben uns in der Kirche sitzt oder wo wir uns begegnen. Wir wollen dir danken, dass du uns so viel anvertraut hast. Vergib uns, wo wir uns schüchtern oder scheu zurückgezogen haben. Wir danken dir, dass du die geringen Dienste segnest. Auch unsere kümmerlichen Gaben, die wir einbringen. Mach du daraus etwas zu deinem Lobe. Und schenke du bleibende Frucht. Wir wollen dich auch bitten für alle Dienste, die wir tun hier in deiner Gemeinde. Wir bitten dich auch für das Waldheim, wenn es jetzt beginnt. Lass du es zu einer ganz reichen Zeit für die Kinder werden und gib du den Helfern und Mitarbeitern bis in die Küche hinein Kraft und Weisheit und Geduld. Aber wir bitten dich für alles, was auch als Berg vor uns steht, wo wir uns oft nicht hinwagen. In deinem Namen wollen wir es beginnen und auch tragen und wir wollen fragen, Herr, was willst du da durch uns hindurch? Wir bitten, dass deine Königsherrschaft in unserem Leben Raum greifen kann. Und wir wollen jetzt auch für dein Volk Israel bitten. In diesen ganzen schrecklichen Spannungen. Segne dein Volk Israel und gib du Frieden. Wir wissen, dass du dein herrliches Werk vollenden wirst und du deine Heilsverheißungen zum Ende führst. Wir bitten dich, dass du die Augen deines Volkes Israel auftust, dass sie dich erkennen, den Heiland am Kreuz, die Versöhnung in dir. Segne deine Gemeinde heute auch an diesem Tag in den messianischen Juden, aber auch in den Palästinensergebieten. Segne du dein Volk, dass sie Brücken schlagen können und sich von dir führen lassen zum Zeichen des Lichtes und des Salzes in der Welt. Lasst uns gemeinsam beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie bitte noch einmal Platz. Wir feiern im Anschluss das Abendmahl, und weil wir heute keinen zweiten Gottesdienst haben, haben wir Zeit und wollen das hier am Altar feiern. Ich darf Sie bitten, einfach vorzukommen, danach dem Gottesdienst. Dr. Kilgusch hat einen Brief geschrieben, hat ja viele bewegt, er konnte nicht mehr zurückkehren in sein Arbeitsgebiet, obwohl selbst die Regierung wollte, dass er zurückgeht, aber sie sagen, sie seien machtlos in der pakistanischen Regierung gegen den Einfluss der Mullahs. Die Briefe liegen hinten aus, das sind große weiße Briefe über den Gesangbüchern dort. Hinten liegen jetzt auch die Auszüge von den Missionaren, die aus unserer Gemeinde entsandt werden. Entschuldigen Sie, das hat sich verzögert, aber die liegen jetzt hinten aus, das ist so ein bläuliches Papier. Da nehmen wir doch auch Anteil, das ist nur kurz, immer wieder die Auszüge, aber eine ganze Reihe, die ja unmittelbar aus unserer Gottesdienstgemeinde kommen. Am Mittwoch ist dieses große Konzert eines wunderbar künstlerischen Posaunenchors Europress, oder auf Schwäbisch Europrass. Am Mittwoch um 20 Uhr liegen noch ein paar Zettel hinten, aber das ist ein ganz wunderbares Konzert. Jörg, hast du noch was dazu zu sagen? Ruf's da runter. Danke. Er hat lange mitgespielt, dann ist, wissen Sie, das Niveau. Zum Opfer möchte ich noch sagen, unsere Monika Hahn von den christlichen Fachkräften ist ja im Südsudan. Da kam vor ein paar Monaten ein junger Mann nach dem Gottesdienst zu mir und hat gesagt, er wollte noch was tun. Das machen wir eigentlich sonst nie, aber da hat Gott wirklich die Hand drauf gehabt. Und da war es so, dass er auch in der weiten Welt gesehen wurde. Den haben wir dorthin geschickt, in dieses Kriegsgebiet im Südsudan. Der kommt jetzt irgendwann im August zurück, am 9. oder wann, den Matthias Ebinger. Und ich lese Ihnen mal dazu, wie es da zugeht, wo der Matthias Ebinger mit der Monika Hahn arbeiten. Verwundete mussten transportiert werden und auch kreisten an manchen Tagen feindliche Flugzeuge über uns, also Regierungsflugzeuge des Sudans, die Rumbek, das ist eine größere Stadt, und Akkots Fluglandebahn bombardiert haben. Glücklicherweise haben wir noch einen anderen Landestreifen zur Verfügung gehabt. Leider hat auch die UN, die uns mit Transport zur Seite steht, nicht mehr so viel Flugkapazität. Und so ist es momentan nicht sehr einfach, unsere Arbeit fortzusetzen. Doch nichtsdestotrotz werden unsere Brunnen so weit verbessert, dass sich hoffentlich auch die Trinkwasserqualität erhöht. Nach wie vor sind es die Dorfgesundheitskomitees, die entscheiden, was verändert werden soll. So ist es nicht immer möglich, einfach eine Handpumpe an den Brunnen zu installieren. Einerseits sind die Brunnen nicht tief genug gegraben und könnten auch nicht immer vertieft werden, da nicht genug Sauerstoff im Brunnen vorhanden ist. Andererseits sagen die Einheimischen, was passiert, wenn die Handpumpe kaputt ist, wer repariert sie, wo kommen die Ersatzteile her. Deshalb hat Matthias Ebinger auch vor ein sogenanntes Wasserteam anzulernen, das eigenständig arbeiten kann. Die Zeit von Matthias Ebinger geht leider bald zu Ende und ich hoffe, das Fundament, das er gelegt hat, wird nicht umsonst sein. Und seine Widmung in den frischen Zement aus Johannes 4, Vers 14 vom lebendigen Wasser wird zur Wahrheit. Schön, da geben wir unsere Gaben heute dafür, für diesen Dienst. Dort im Sudan, im Südsudan, in dem Kriegsgebiet, das eine große Erweckung, die Monika Hahn gibt, so wie sie Christin ist, Kurse für Pfarrer. Das Bibelwissen ist so gering und der Hunger nach dem Evangelium ist so groß. Am kommenden Samstag werden in Esslingen in der Kirche St. Bernhard, der evangelischen Kirche St. Bernhard, getraut Heiko Schwarz, Theologiestudent aus Kusterdingen, und Viola Schwarz, die haben also beiden getrennt verschiedenen Geburtsnamen, nämlich Schwarz, und heißen dann auch verheiratet Schwarz. Viola Schwarz, Studentin aus Schriesheim, am Samstag um 13.30 Uhr Esslingen, St. Bernhard, weil Sie doch zu unserer Gemeinde hier gehören, zu unserer Gottesdienstgemeinde, möchte ich das hier bekannt geben. Und nun will der Herr Sie segnen. Er will Sie segnen in Ihren ganz geringen Rollen, die Sie bisher übersehen haben. In den kleinen Dingen, die Ihnen bisher ganz unwichtig waren. Und Gott will Großes daraus machen für die Ewigkeit. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.